Guten Morgen, danke, dass ihr gekommen seid so früh. Ja, das ist Scott Griffin, ich arbeite für das International Press Institute in Wien, wie bereits gesagt. Ja, das IPI wurde 1950 gegründet. Ja, ist, wie gesagt, die älteste Organisation, deren Hauptzweck, dessen Hauptzweck die Verteidigung von dem Menschenrecht auf Meinungsfreiheit ist. Und ja, das tun wir auch heute. Wir sind weltweit aktiv, arbeiten mit vielen Themen, ja, von der Sicherheit von Journalisten bis Zensur, bis Online-Journalismus. Und ja, neben der Verteidigung der Pressefreiheit haben wir auch als zweites Ziel eben die Verteidigung von vom guten Journalismus, von unabhängigen Journalismus. Und die zwei, also Pressefreiheit und unabhängiger Journalismus, sind für uns, ja, man kann nicht den einen haben oder ohne die andere. Also Pressefreiheit benötigt, also unabhängiger Journalismus benötigt eben Pressefreiheit. Das ist die, ja, ganz, ganz wichtig. Und ja, also ich werde heute ein bisschen, ja, etwas über Hassrede im Kontext Meinungsfreiheit sprechen. Und ja, so am Anfang ein paar generelle Anmerkungen zu diesem Thema, und dann später werde ich auch etwas über Hassrede, also Hate Speech online sprechen, was die besonderen Herausforderungen da sind. Ja, und dieses Thema ist wirklich ein kompliziertes Thema, würde ich sagen. Es ist ein spannendes Thema, aber auch ein sehr kompliziertes Thema, gerade, glaube ich, für nicht nur für meine Organisation, sondern für viele andere, weil die Regelung von Hassrede bedeutet natürlich die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Das kann natürlich eine zulässige Einschränkung sein, aber dennoch eine Einschränkung. Und das Schwierige ist eben, diesen Punkt zu finden, ja, wo die Meinungsfreiheit aufhört und Hate Speech oder Hassrede beginnt, wie wir dieses Balance finden. Das ist in der Theorie nicht so leicht und in der Praxis noch schwieriger. Also das ist, es gibt nicht, wie ihr sehen werdet, ja, überall konkrete Antworten, die überall gelten. Es gibt in vielen Ländern unterschiedliche, ja, Perspektiven, Philosophien, was Hassrede betrifft, wenn ihr wollt. Und ja, also ein Faden wird hier definitiv sein, ja, diese Spannung zwischen Hassrede und Meinungsfreiheit. Und dann, wenn ich zu Online-Journalismus, also zu Online-Speech komme, wird es auch sein, ich glaube, auch eine Spannung zwischen den Möglichkeiten, die das Internet bietet, und auf der anderen Seite, ja, die Gefahr, die wir jetzt sehen, wie sich das Internet eigentlich auch als Plattform für Hate Speech eignet, was wir vielleicht vor 15 Jahren nicht wirklich gesehen haben. Ja, also ich bitte schauen, dass ich nicht zu lang spreche. Wir kommen jetzt zu einigen Ausgangspunkten. Ja, also ganz grundsätzlich, wie ich schon angedeutet habe, wir reden hier von einem Balance zwischen verschiedenen Rechten. Und das ist natürlich auf der einen Seite die Meinungsfreiheit, die ja die sich ja in viele Aspekten gliedert. Es gibt einen öffentlichen Aspekt von der Meinungsfreiheit, das hat mit der Rolle des Journalismus zu tun in der demokratischen Gesellschaft, ja, die Aufdeckung von Korruption und so weiter, die Überwachung des Staates in dem Sinne, also dieses Public Watchdog, oder nicht. Und dann gibt es auch daneben einen privaten Aspekt, ja, was die Meinungsfreiheit bedeutet für jeden einzelnen Mensch. Ja, das bedeutet für uns ja die Möglichkeit zur Teilnahme in der öffentlichen Diskussion, im öffentlichen Raum, auch, glaube ich, zur Selbstentwicklung. Also es gibt diese beiden Aspekte der Meinungsfreiheit, sind beide gleich wichtig. Und die Meinungsfreiheit bedeutet natürlich auch nicht nur die Möglichkeit, etwas selbst zu äußern, sondern auch Informationen zu empfangen. Also das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Dass wir haben auch das Recht, Informationen zu erhalten, nicht nur selbst auszusprechen. Ja, und dann auf der anderen Seite gibt es die Rechte, die möglicherweise von Hate Speech, von Hassbotschaften, von Verhetzung beeinträchtigt werden können. Das sind ja natürlich ein Recht auf Menschenwürde, wenn wir denken an die Rede selbst, also an das Speech selbst. Aber es gibt eine Reihe von anderen Rechten, die mit den Konsequenzen von Hate Speech zu tun haben. Zum Beispiel ein Recht auf körperliche Unversehrtheit oder ein Recht auf Leben, weil das Problem mit Hassrede ist ja die Konsequenzen, die folgen können. Zum Beispiel, ja, das kann, wie wir wissen, ja sogar zu tödlichen Konsequenzen führen. Das sind ganz schwerwiegende Rechte, die von Hassrede, ja, wie gesagt, beeinträchtigt werden können. Also das ist wirklich, dieses Balance zu finden, ist überhaupt nicht leicht. Es ist sehr schwierig. Ja, und ich glaube, es ist auch deshalb schwierig, auch für Journalisten, glaube ich, besonders schwierig, weil wir sind natürlich als Journalisten, wir brauchen die Meinungsfreiheit, wir brauchen die Pressefreiheit, ohne das geht es gar nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, viele von uns, die meisten von uns hoffentlich, ja, wir legen auch sehr viel Wert auf ja, Toleranz, Respekt gegenüber anderen. Also das ist wirklich, ich glaube, in der Praxis für Journalisten wirklich sehr schwer. Ja, und es gibt auch ein großes Problem der Definitionen, wie ich schon erwähnt habe. Es ist, ich glaube, wenn ich jede Person hier fragen würde, was ist Hate Speech, was ist Hassrede, würde ich wahrscheinlich ja, vielleicht ähnliche Antworten bekommen, aber eben nicht immer dieselbe Antwort, weil wir haben alle wahrscheinlich eine unterschiedliche Idee, was das bedeutet. Und wir haben bestimmt alle eine unterschiedliche Meinung dazu, wo Hassrede beginnt und wo Meinungsfreiheit endet. Und das ist ja natürlich auch etwas Subjektives. Und das ist, das führt dann zu vielen Problemen. Aber wir können zumindest sagen, es gibt zwei Arten von Definitionen. Es gibt auf der einen Seite eine juristische Definition. Und die ist vor allem im internationalen Recht zu finden. Das ist die wichtigste Quelle, würde ich sagen. Und diese Definition ist relativ eng. Und sie ist hier, also im internationalen Recht, ist Hassrede oder bedeutet Hassrede die Aufstachelung zu Hass, Diskriminierung oder Gewalt. Auf der anderen Seite gibt es andere Definitionen, die etwas breiter gefasst sind. Das sind, ja, würde sie nennen, so ethische, moralische oder auch journalistische Definitionen. Und deshalb, journalistische Definitionen deshalb, weil ja, in diesem Vortrag, ich werde über diese Grenzen sprechen, ja, wo die Meinungsfreiheit aufhört. Das hat nicht zwingend etwas mit Journalismus zu tun, weil Journalismus, als Journalisten arbeiten wir mit ethischen Grundsätzen. Nur weil wir etwas sagen dürfen, bedeutet ja nicht, dass wir das sagen müssen oder sagen sollen als Journalisten. Also der Journalismus ist etwas ganz anderes als ja, die Meinungsfreiheit einfach so gesehen. Und das ist auch ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch der Sinn dieses Projektes, nicht nur eben diese Grenzen zu kennen, sondern auch ja, Grundsätze zu bauen für guten Journalismus. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein schwieriger Punkt und es wird viel darüber gestritten, was eigentlich Hassrede bedeutet. Aber wie gesagt, es gibt diese Legaldefinition. Ja, und dann kommt einige interessante Punkte. Und einer davon ist, wer genießt eigentlich Schutz, wenn wir von ja, von der Regelung von Hate Speech reden. Das heißt, welche Gruppen sind da geschützt? Und wenn wir also in den 50er, 60er Jahren, wo das internationale Recht zum ersten Mal dieses Thema behandelt hat, es waren wirklich sehr enge, es waren nur ein paar Gruppen dabei. Das waren Rasse, ethnische Herkunft und und Religion. Das waren die drei wichtigsten Gruppen damals. Und jetzt ist die Liste natürlich länger geworden. Wir haben auch neben Geschlecht auch sexuelle Orientierung. Wir haben auch Menschen mit Behinderung. In anderen Ländern gibt es auch so Veteranen, ob man in der Armee war zum Beispiel. Und in vielen Ländern ist diese Liste ziemlich breit gefasst. Es gibt auch zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, ist manchmal dabei. Politische Ideologie ist manchmal dabei. Auch Zugehörigkeit zu einer politischen Partei ist auch manchmal dabei. Und je länger diese Liste wird, desto wichtiger wird die Frage, genau, wo soll das jetzt aufhören? Was ist eigentlich das Kriterium, dass eine Gruppe sich in dieser Liste befindet? Und es gibt Stimmen, die sagen, dass das müssen Gruppen sein, die nicht wählbar sind, im Sinne von, nehmen wir das Beispiel der politischen Partei zum Beispiel. Wenn ich das aussuche, die Mitgliedschaft in einer politischen Partei, bekomme ich jetzt Schutz als Mitglied dieser Partei, dass ich nicht, also das ist dann wirklich auch nicht leicht. Also man versucht unterscheiden zwischen eben Gruppen, die ja irgendwie angeboren sind und Gruppen, die eben nicht, was ja, das ist auch nicht leicht, ja. Also das ist ein Thema, das auch definitiv nicht gelöst ist. Aber diese Liste werden jetzt immer länger. Ja, und dann kommen wir zur Frage des Schutzbereiches. Oder hier ist also zur Frage des Schutzbereiches der Regelung von Hassrede. Und das ist, ob Hate Speech Laws oder Hate Speech Gesetze sollten Personen oder auch Ideen schützen. Und wir meinen natürlich als IPI das, und das meinen auch praktisch alle Organisationen, die die Meinungsfreiheit verteidigen, dass Hate Speech Gesetze oder Hate Speech Normen sollten nur Personen schützen und nicht Ideen. Das können wir ganz gut sehen, wenn das Thema Religion ist zum Beispiel, dass eben Hate Speech oder Hass, die Regelung von Hate Speech ist nicht dazu da, Kritik, sei es berechtigte Kritik oder nicht, an eine Religion zu stoppen. Ja. Und ich nehme das Beispiel von Blasphemiegesetzen, die es noch überall in Europa gibt. Auch in Deutschland gibt es einen Blasphemie-Paragraf, die nicht immer diesen Namen trägt. Aber das ist 166 des Strafgesetzbuches, Beschimpfung den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses. Und wir sehen da in diesem Paragraph, es geht nicht um die Mitglieder der religiösen Gesellschaft, sondern es geht um den Inhalt dieser Religion. Es geht um Kritik des Inhaltes dieser Religion. Und wir meinen, dass diese Gesetze sind wirklich nicht zulässig in einer demokratischen Gesellschaft, weil den Inhalt einer Religion sollte immer, das darf man immer kritisieren. Nicht zuletzt, weil die Religion hat immer noch einen starken Einfluss auf das öffentliche Leben. Und man muss dann unterscheiden zwischen, es kann natürlich sein, dass ein Beispiel von etwas, das als Blasphemie eingestuft wird, dass das auch als Hassrede gesehen werden kann. Das kann natürlich sein. Aber die Blasphemie als selbst da gibt es einen starken Konflikt mit der Meinungsfreiheit. Es gab ja, ich glaube im Februar war das in Dänemark, ein Mann hat eine Kopie des Korans gebrannt und hat das dann aufgenommen mit Video. Und dann, er wurde dann wegen Blasphemie angeklagt. In diesem Fall zum Beispiel, ja, wir lehnen das ab als Blasphemie. Ob das auch als Hassrede eingestuft werden könnte in dem Kontext, müsste ein Richter prüfen. Aber Blasphemie, für uns geht das gar nicht, weil eben Kritik an einer Religion, wenn das, was es ist, ist immer zulässig.
Und was wäre denn eine Entschuldigung, ein Beispiel für Blasphemie?
Ja, Blasphemie kann alles sein. Das ist keine Kritik an das Glauben einer Religion. Es gab zum Beispiel in Österreich einen ganz berühmten Fall, ein Film, das war in den 90er Jahren. Ich vergesse jetzt die Kleinigkeiten, die Details, aber das war ein Film, in dem in dem Jesus und die ganze Geschichte auf einer sehr Deutsch ist nicht meine Muttersprache, also ich versuche jetzt immer die Wörter zu finden, auf eine sehr
Ja, ich erinnere mich, das war Je vous salue Marie.
Ja,
das so ist eine klassische Blasphemie.
Auf eine sehr beleidigende Art und Weise darzustellen.
So, Blasphemie wäre ja so eine Beleidigung.
Blasphemie ist eine Beleidigung.
Nicht nur Kritik, sondern.
Kann auch eine Beleidigung sein, ja. Wenn ein religiöser Mensch sich beleidigt fühlt wegen etwas, zum Beispiel wegen eines Filmes oder wegen, keine Ahnung, was weiß ich, das wäre eher Blasphemie. Und Hate Speech hat damit zu tun, dass religiöse Menschen, dass Mitglieder einer religiösen Gemeinschaft dann, dass es eine Aufstachelung zu Diskriminierung gibt oder zu Hass gibt oder zu Gewalt gibt. Und das ist wirklich etwas ganz anderes. Das müssen wir streng unterscheiden. Es kann sein, dass Blasphemie und Hassrede, dass in gewissen Fällen das unter beiden, das kann beides sein, in gewissen Fällen, aber natürlich nicht immer.
Können wir dann noch in der Diskussion das ist sicher ein Punkt, über den man lange diskutieren kann, dass wir das vielleicht in der Diskussion vielleicht nochmal machen.
Ja, würde ich auch vorschlagen. Ja, und dann etwas über den Kontext der Äußerung natürlich. Die Frage, macht es einen Unterschied, wie etwas gesagt wird im Sinne von, macht es einen Unterschied, wenn ich auf Twitter mit nicht sehr vielen Followern etwas schreibe, was als Hassrede eingestuft werden kann, das objektiv gesehen zu keinen Konsequenzen führt oder führen kann. Und dann ein Politiker auf einer großen Bühne mit großem Einfluss auf die Öffentlichkeit, macht das einen Unterschied. Wir meinen auch, ja, das macht einen Unterschied, weil das muss auch, wenn auch die Definition von Hassrede etwas subjektiv ist, die Frage, ob es zu einer Aufstachelung, zu Hass, Diskriminierung oder Gewalt ist, ist eher eine objektive Frage. Das heißt, wir können das prüfen, ob das wirklich diese Konsequenzen haben kann. Und also wir müssen immer auf das Kontext schauen. Hassrede in Ruanda sieht ganz, ganz anders aus als Hassrede, weiß nicht, hier in Deutschland oder in Norwegen oder in der Türkei. Also wir müssen immer im Auge behalten, wo wir sind, wer ist hinter einer Äußerung und was war die Motivation der Äußerung. Auch ist wichtig. Wie gesagt, das sind nur Ausgangspunkte, das können wir ausführlicher dann besprechen. Ja, dann auch wichtig sind, wie gesagt, habe ich auch anfangs erwähnt, internationale Unterschiede, was Hassrede betrifft. Also wir haben hier in Europa auch Unterschiede unter den Ländern, unter den europäischen Ländern. Aber es gibt größere Unterschiede zum Beispiel zwischen Europa und den USA, nehmen wir als Beispiel. In den USA gibt es einen ganz anderen Maßstab, was als Hate Speech gesehen werden kann. Ich werde das in der nächsten Folie ein Beispiel geben. Aber was hier in Europa jedenfalls als Hate Speech gilt, in den USA, gilt in den USA nicht als Hate Speech. Also das ist wirklich, das ist wegen dem First Amendment in den USA. Es ist vieles zulässig in den USA, was auch, ja, was auch von Hass motiviert ist, was in Europa zu strafrechtlichen Konsequenzen führen würde. Ja, und dann als letzter Punkt hier, der Missbrauch des Konzeptes Hassrede. Ja, wir reden jetzt, glaube ich, vom Fake News sehr oft im Moment, und wir sehen auch, dass immer mehr Politiker benutzen dieses Konzept oder missbrauchen dieses Konzept des Fake News zum Beispiel, um eben Kritik, ungewollte Kritik abzuweisen, weil eben Fake News, ja, ist ein sehr, ja, bringt, ist ein gefühlsgeladenes Konzept irgendwie. Und dasselbe gilt für Hassrede. Das kann man, wie gesagt, das ist etwas Emotionales, das hat, das bringt viel, das ist gefühlsgeladen, und das kann man auch benutzen, um Kritik oder jede Art von ungewollten Äußerungen dann abzuweisen. Und das sehen wir auch. Nicht nur in Europa in gewissen Fällen, sondern auch, ich werde auch ein Beispiel dann geben in der nächsten Folie. Und also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir auch, dass wir, ja, es gibt auch Stimmen, die gegen, die sogar gegen die Phrase Hassrede sind, eben weil, ja, das kann leicht missbraucht werden, und wir sollten da wirklich vorsichtig sein. Und dann, ja, eben ein Beispiel auf dieser Seite, auf dieser Folie seht ihr unten, das sind zwei Journalisten aus der Türkei, arbeiten beide für die Zeitung Cumhuriyet, die ja als letzte unabhängige Zeitung in der Türkei gilt. Und die haben im Jänner 2015 war das, also zwei Wochen nach dem Attentat auf Charlie Hebdo, haben sie das erste Cover-Image von der Zeitung Charlie Hebdo in einer Kolumne in Cumhuriyet abgebildet. Und die Kolumne, ja, in dieser Kolumne haben sie sich solidarisch, ja, haben sie Solidarität mit den Opfern von Charlie Hebdo, ja, haben sie Solidarität angeboten, und sie sind dann Opfer von, ja, von öffentlichen Hass, auch getrieben von der türkischen Regierung. Und dann anschließend letztes Jahr wurden sie jeweils zu 2 Jahren Haft verurteilt wegen öffentlicher Anstiftung zum Hass, weil sie Solidarität mit Opfern eines Terroranschlages gezeigt haben. Also das ist ein deutliches Beispiel von dem Missbrauch von, und das ist die türkische Version von Hate Speech, also von einem Hate Speech Gesetz in dem türkischen Strafgesetzbuch und das zeigt ganz deutlich die Gefahr, die wir sehen. Ja, und dann ich habe die Unterschiede zwischen den USA und Europa erwähnt, und hier seht ihr ein Bild von den, ich weiß nicht, ob das Bild eigentlich mit diesem Fall zu tun hat, aber das ist nicht wesentlich. Ja, im Sinne von, ja, das ist, dieser Fall hat doch mit der Ku Klux Klan zu tun auf jeden Fall, aber ob dieses Bild auch aus Ohio kommt, das weiß ich nicht. Aber es gab in den 60er Jahren, ja, das war in Ohio, einige Mitglieder der Ku Klux Klan, dieser rassistische Gruppe aus dem Süden der USA, haben einen Protestmarsch abgehalten in Ohio, in dem sie, ja, rassistische Parolen, also viele rassistische Parolen gesagt wurden, haben auch Kreuze gebrannt, ja, und so weiter. Was in Europa, glaube ich, definitiv zu strafrechtlichen Konsequenzen führen würde. In den USA, dieser Fall, ja, die wurden eigentlich in der ersten Instanz verurteilt gingen aber dann zum obersten Gerichtshof und der oberste Gerichtshof hat gesagt, nein, das ist geschützt, das ist durch das First Amendment geschützt, weil hier und hier haben sie einen neuen Maßstab gesetzt, hier gab es keine drohende oder unmittelbar bevorstehende Gefahr von Gewalt. Und das ist in den USA, das gilt immer noch heute als der Maßstab. Es muss die Gefahr von Gewalt oder Hass muss wirklich unmittelbar bevorstehen. Und das ist, was in Europa es nicht gibt. Das muss es nicht sein hier.
Aber und das, Entschuldigung, ja. Also erstmal grundsätzlich, ich denke, wir sind so eine kleine Gruppe, es wäre in Ordnung, wenn wir ein bisschen interagieren.
Ja.
Also das okay mit Ihnen? So.
Ich habe kein Problem damit, aber ich glaube...
Also nur ganz kurz, weil danach ist die Frage nicht mehr da. Hm. Wenn Sie über dieses Beispiel sprechen, ja. Und wir denken hier an eine NPD-Demonstration ja. oder diese ja. Begierde, wo auch solche Parolen präsent sind. Ja. Was ist dieser Unterschied so groß zwischen was in Amerika passiert ist und hier in Deutschland? Das verstehe ich wirklich nicht.
Sie meinen, warum ist es... Der Unterschied hat nicht mit dem Inhalt der Parolen zu tun, sondern mit den gesetzlichen Regelungen.
Hier sind sie auch von der Polizei geschützt. Hier sind sie auch von der Polizei geschützt.
Nee, das ist aber nicht gemeint. Das ist überhaupt nicht gemeint. Was gemeint ist, ist, in den USA gilt nur dann etwas als Hassrede, wenn die Person, die angegriffen werden soll, da ist und sofort, also Klausnitz. Ja? Also Klausnitz wäre im Fall, das wäre auch in den USA Hassrede. Aber eben wenn in Deutschland ist es ja schon Hass, also ist eben die Demonstration, so eine Pegida-Demonstration selber ja schon problematisch. Oder? Entschuldigung.
Kann sein, ja. Es kommt darauf an, welche Parolen gesagt werden. Aber in diesem Fall war das ganz deutlich, sie haben zu Hass aufgerufen, aber konnte nicht bestraft werden, weil da eben keine, diese unmittelbar bevorstehende Gewalt nicht da war. Also wenn ihr wollt, die Opfer waren nicht da. Zum Beispiel.
Nein, es ist klar.
Ja.
Nur Unterschied ist mir nach wie vor ein bisschen.
Ja.
Also, ich glaube, das geht auch so vielleicht auf dieses, hier, also zum Beispiel der Ku Klux Klan, wenn man nur sagt, die können, wenn die NPD oder irgendwelche Wunsiedel Faschisten hier demonstrieren mit Reichskriegsflagge und so, ist das so viel anders als der Ku Klux Klan? Ich glaube, das war Ihre Frage. Ne?
Ja. Also, ja. Solche Sachen sehe ich keinen großen Unterschied, aber deshalb habe ich gefragt.
Ich habe auch eine Frage, ich werde das präzisieren. Wäre es so, dass jemand hätte diese Begierde-Demonstration angeklagt, bei dem Hassrede bei Deutschen gesetzt, dann hätte es funktioniert und das ist ein Unterschied.
Es kann sein, ja.
Ja. Okay, dann muss man sie oft anklagen.
Ja, na, das kann natürlich sein, dass wenn keine Anklage vorliegt, dann kann natürlich keine Konsequenzen kommen, aber das müsste dann ein Richter dann prüfen. Aber die Gesetze sind schon anders, also die Maßstäbe sind, es gibt einen wesentlichen Unterschied. Ja, dann ich würde gerne ein bisschen über den Hintergrund dieser Menschenrechte sagen. Nur ein kleines bisschen, weil ich finde ich jetzt zu juristisch sein. Aber ja, woher kommt eigentlich diese Idee von der Meinungsfreiheit als Menschenrecht und auch ja, die Rechte, die von der Hassrede beeinträchtigt werden können? Wir blicken auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als allererste Quelle im internationalen Recht. Ja, und wir sehen schon ja, diese Spannung zwischen diesen zwei Seiten. Artikel 7, dass alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Und dann Artikel 19, ja, jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Also wir sehen schon, auch in dieser Urkunde gibt es ja, diese Spannung, wird jetzt nicht so das ist jetzt nicht hier so genau, aber man sieht das, okay, es gibt Meinungsfreiheit, aber irgendwo hört das sich auf, wo Artikel 7 beginnt. Ja, die eigentliche, die wichtigste Quelle hier ist der sogenannte Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Das ist die englische Abkürzung ist ICCPR. Und das haben praktisch alle Staaten unterzeichnet. Nicht alle haben das umgesetzt, aber alle haben unterzeichnet. Ja, und das ist wirklich ganz wichtig. Das ist Artikel 19 dieses Paktes. Ja, jedermann hat das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit. Jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerungen. Ja, dieses Recht schließt die Freiheit ein, ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen, Informationen und Gedanken. Gut, jeder halt zu empfangen, wie gesagt, und auch weiterzugeben. Ja, und dann gibt es im Absatz 3, Absatz 3 besagt, dass dieses Recht kann Einschränkungen unterworfen werden unter bestimmten Voraussetzungen. Und diese sind, wenn das Ziel die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer Menschen, also eben diese Rechte, die wir schon genannt haben, Recht auf Menschenwürde, Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit und so weiter, und dann für den Schutz der nationalen Sicherheit etc. etc. Ja, also es gibt dieses starke Recht auf Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter. Es existieren zulässige Beschränkungen, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, die hier im Absatz 3 aufgezählt sind. Ja, und dann gibt es auch im selben Dokument Artikel 20, und das ist für Hate Speech sehr, sehr wichtig. Artikel 20 besagt im Absatz 2, dass jedes Eintreten für nationalen, rassistischen oder religiösen Hass durch das zur Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt wird, wird durch Gesetz verboten. Also das bedeutet, dass alle Staaten, eigentlich praktisch alle Staaten der Welt, ich glaube Saudi-Arabien zum Beispiel hat diesen Pakt nicht unterzeichnet, aber die meisten anderen Staaten schon, sind verpflichtet, solche Gesetze zu erlassen. Die meisten haben das auch getan. Es gibt aber Ausnahmen, zum Beispiel hier wieder die USA hat zwar den Pakt unterzeichnet, hat aber Artikel 20 nie anerkannt oder hat einen sogenannten Vorbehalt und anerkennt diesen Artikel und hat solche Hate Speech Gesetze, wie wir in Europa sie kennen, eben dann nicht. Ja, da gibt es auch ein paar weitere Quellen, zum Beispiel das ist die Genocide Convention, und hier sind auch von praktisch allen Staaten unterzeichnet, ich glaube wieder mit Ausnahme der USA, Artikel 3, die folgenden Handlungen sind zu bestrafen, ja hier unmittelbare und öffentliche Anreizung zu begehen von Völkermord. Ja, dann noch ein Beispiel, das ist ein Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung. Also wir sehen, dass es gibt im internationalen Recht viele Pflichten für Staaten im Sinne von, ja, es müssen solche Gesetze Teil der nationalen Rechtsordnung sein. Das ist ja in Deutschland kein Problem. Deutschland hat all diese Pflichten nachgekommen, natürlich. Unter anderem viele andere Staaten. Nur ganz kurz jetzt zum Völkerrecht. Anerkennt drei Stufen von Hassrede. Es gibt erstens also Hassrede oder Äußerungen, die zu verbieten sind. Und das sind dann eben zum Beispiel die Aufstachelung zu Hass, Diskriminierung und so weiter. Das ist zum Beispiel Aufstachelung zu Völkermord. Also das muss auf jeden Fall verboten werden in jedem Staat. Dann gibt es Rede, die verboten werden darf. Und das wäre zum Beispiel in diesem Artikel 19 unter Absatz 3 jegliche Einschränkungen, die diese Voraussetzungen erfüllen.
Was ist damit gemeint?
Ja, das kann vieles sein. Das kann zum Beispiel Paragrafe über üble Nachrede oder Verleumdung, solange das ist notwendig in einer demokratischen Gesellschaft zum Beispiel. Also das wären Gesetze, die ein bisschen darüber hinausgehen. Oder schauen wir zum Beispiel, es gibt in Artikel 20 das Eintreten für nationalen, rassischen oder religiösen Hass. Aber was ist zum Beispiel mit Hass wegen Geschlecht oder Hass wegen sexueller Orientierung? Also diese Aspekte werden nicht hier ausdrücklich erwähnt, sind aber zulässig im Völkerrecht, sofern sie diese Voraussetzungen erfüllen, was sie ja tun in den meisten Fällen, weil sie erforderlich sind für die Rechte, für die Achtung der Rechte der anderen. Also das wäre ein Beispiel. Also diese anderen Aspekte. Weil, wie gesagt, das ist hier relativ eng. Nur wegen nationaler, rassischer oder religiösem Hass, aber wir wissen, dass es ja andere Aspekte, wichtige Aspekte gibt. Ja, dann hier ein paar andere Kategorien, die nicht als Hate Speech gelten. Nicht, weil sie nicht vom Hass motiviert sind, sondern weil sie einfach weil da andere Rechte im Spiel sind zum Beispiel. Also Blasphemie, habe ich schon erwähnt, ist nicht Hassrede, sondern bedeutet Kritik, kann auch sein, wie Sie gesagt haben, die Beleidigung einer Religion zum Beispiel oder ja. Und dann auch da ganz wichtig, ja, beleidigende Äußerungen, das ist nicht Hate Speech, also nur weil wir beleidigt fühlen oder verletzt fühlen, das alleine reicht nicht für Hate Speech. Und das, wie gesagt, wir kommen zurück zu dieser Subjektivität von Hate Speech, der Maßstab ist nicht unsere Gefühle, sondern dieser objektive Maßstab, ob das wirklich zu Hass, Diskriminierung oder Gewalt führt. Ja, dann gibt es andere Aspekte, die ich jetzt nicht so näher erläutern werde. Ja, Schutz des Staates oder seinem Symbole. Es gibt in vielen Staaten, ja, wo der Staat, wo Kritik an den Staat manchmal als Hassrede gesehen wird, weil da so es wird behauptet, ja, Kritik an den Staat bedeutet Kritik an das Volk eines Staates, was ja nicht der Fall sein kann. Ja, ich werde nicht hier, glaube ich, da näher eingehen. Negationismus bedeutet, das ist ein juristischer Ausdruck für die Leugnung von historischen Tatsachen. Ja, das ist zum Beispiel, das ist wieder ein Beispiel, das kann natürlich vom Hass motiviert sein, ist oft der Fall. Und kann natürlich auch ein Beispiel von Hassrede sein, ist aber nicht unbedingt dasselbe. Und es gibt auch viele Stimmen, die sagen, dass Gesetze, wie wir sie in Österreich oder in Deutschland kennen, gegen Wiederbetätigung, sind problematisch für die Meinungsfreiheit. Das ist sehr strittig. Ich werde jetzt nicht da näher eingehen, aber das ist etwas Strittiges. Ja, das Gleiche gilt übrigens auch für Terrorismusverherrlichung oder Gewaltverherrlichung, ist auch nicht unbedingt Hate Speech, wird aber manchmal so gesehen. Ja, es gibt auch einige Fälle in Europa mit dieser Terrorismusverherrlichung, vor allem in Spanien. Ja, kommen wir dann kurz zu, relativ kurz zu Hassrede online, was die besonderen Herausforderungen da sind. Und ich glaube, es ist uns allen klar, dass hier gibt es ein Problem. Und das Internet, ja, wie gesagt, ich habe anfangs gesagt, es gibt hier eine wesentliche Spannung zwischen den Vorteilen des Internets, wie wir sie vor 10, 15 Jahren gesehen haben. Das heißt, ich glaube, zumindest in meiner Branche oder vielleicht auch generell wurde das Internet gesehen als eine wichtige Möglichkeit für jeden einzelnen Bürger an der öffentlichen Diskussion teilzunehmen, Meinungen zu äußern, Informationen zu empfangen, also wirklich ein Schatz für Meinungsfreiheit. Und das sehen wir jetzt etwas differenzierter heute, eben wegen diesem Problem mit Hassrede und wie das Internet sich, wie gesagt, als Plattform für Hassrede, für Fake News, für all diese Probleme, die wir jetzt kennen, eignet, besonders gut eignet. Und warum ist es so schwierig, Hassrede im Internet zu bekämpfen? Es gibt verschiedene Gründe, zum Beispiel, es gibt viele Probleme mit der Strafverfolgung. Territorialität bedeutet einfach, dass die Gesetze eines Landes, zum Beispiel die deutschen Gesetze, gelten ja für das Territorium Deutschlands oder in Österreich dasselbe. Aber wie gehen wir damit um, wenn ja im Internet etwas in Russland gesagt wird, in der Türkei gesagt wird oder in den USA gesagt wird, was unseren Gesetzen nicht entspricht? Trotzdem ist hier, das kann man einfach hier sehen, ohne Problem. Wie kann man das lösen? Ist nicht sehr leicht. Das versuchen jetzt natürlich die Gesetzgeber hier in Deutschland irgendwie zu regeln mit den sozialen Netzwerken, aber es ist wirklich etwas nicht Einfaches. Und vor allem, wir haben diese Unterschiede gesehen, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, zwischen den USA und Europa, und viele von den Internetfirmen sind ja amerikanische Firmen, sie haben eine amerikanische Perspektive, was Meinungsfreiheit betrifft. Diese Perspektive wird dann exportiert in andere Länder, und da kommt es definitiv zu Spannungen, vor allem mit Twitter zum Beispiel. Dann gibt es Anonymität. Anonymität hier ist es ein super Beispiel für etwas, was anfänglich begrüßt wurde und ist immer noch, begrüßen wir immer noch in autoritären Ländern, wo die Möglichkeit, anonym zu sein im Internet, die einzige Möglichkeit, über gewisse Themen zu sprechen ist. Also extrem wichtig in vielen Ländern, aber auch zu Hause oder auch generell ein Problem darstellt im Sinne von, es gibt jetzt viele anonyme Hassbotschaften, wie können wir den Täter, wenn es eine Straftat ist, ausforschen? Also es sind auch diese Vorteile des Internets, wie gesagt, die zu Problemen führen. Und dann die Frage der rechtlichen Verantwortung, das ist ganz wichtig, auch für Medienhäuser, natürlich auch für soziale Netzwerke. Wer trägt die Verantwortung, wenn ich auf Twitter eine Hassbotschaft aussende oder wenn ich auf der Website von einem Medienhaus, von einer Zeitung eine Hassbotschaft schreibe, bin ich dafür verantwortlich oder ist die Webseite dafür verantwortlich? Und diese Frage ist auch noch nicht gelöst. Darüber wird auch gestritten. Aber das ist sehr wichtig für Journalisten, für Redakteure zum Beispiel, müssen dann Redakteure ständig diese Leserforen, müssen sie ständig durchgehen und Postings löschen, die als Hassrede einzustufen sind. Jetzt werden wir zu einem ganz aktuellen Thema kommen. Das ist die Rolle der Netzwerkanbieter, sozialen Netzwerke. Ich nehme an, dass ihr von diesem Gesetzesvorschlag vom Justizminister schon gehört habt. Das ist, das sieht vor, dass das ist ein deutscher Gesetzesvorschlag, sieht vor, dass soziale Netzwerke, wir wissen nicht genau, was unter dieser Definition zu verstehen ist, auf jeden Fall Facebook, Twitter, aber vielleicht auch andere Plattformen, verpflichtet sind, illegalen Inhalt innerhalb in vielen Fällen 24 Stunden zu löschen, manchmal auch innerhalb einer Woche. Und wenn sie das nicht tun, kann eine Geldstrafe von bis zu 50 Millionen Euro verhängt werden. Das ist wirklich eine erhebliche Summe. Das wird von vielen Seiten begrüßt als eine wichtige Maßnahme. Ich weiß nicht, ich bin neugierig, wie ihr das sieht, wie ihr das seht, als eine wichtige Maßnahme gegen Hassrede, weil es wird ja gesagt, Facebook und Twitter und die anderen Firmen tun nicht genug, illegalen Inhalt zu löschen. Also ist das zum Beispiel eine Antwort? Ja, wir meinen, das meinen auch andere Experte, dass dieser Gesetzesvorschlag, oder ich glaube, das ist eine Regierungsvorlage, sehr viele Probleme schafft. Vielleicht mehr Probleme schafft, als sie löst. Und warum? Ja, das Hauptproblem ist, dass wir reden ja von privaten Konzernen und dieses neue Gesetz würde diese private Konzerne bitten, die Rolle eines Richters zu übernehmen. Weil, denkt ihr an dieses Balance, das ich anfänglich erwähnt habe, dieses schwierige Balance zwischen Meinungsfreiheit und Hate Speech. Das würde normalerweise ein Richter prüfen. Also jemand wird angeklagt und dann kommt ein Richter und er oder sie schaut, okay, was ist das Recht hier und ja, wo in diesem Fall, in diesem Kontext war das zulässig oder nicht. Und natürlich diese Person, dieser Richter oder Richterin wird natürlich ausgebildet, kennt das Gesetz sehr gut, weiß, warum das sehr wichtig ist. Das weiß nicht unbedingt ein privater Konzern. Die haben diese Erfahrung nicht. Und sie haben auch keine öffentliche Verpflichtung, wenn ihr wollt. Sie haben ihre eigenen privaten Interessen. Sie haben vor allem ein wirtschaftliches Interesse. Und das bedeutet, sie haben nicht nur ein wirtschaftliches Interesse im Sinne von, sie wollen keine Strafe bekommen, also sie werden vielleicht dann Kommentare löschen, die vielleicht unangenehm sind, aber nicht als Hate Speech im juristischen Sinne zu sehen sind. Und daher, es werden Kommentare gelöscht, die nicht gelöscht werden sollten. Und das ist wirklich ein großes Problem für die Meinungsfreiheit dann, denn diese Plattformen ja, ob wir das mögen oder nicht, sind ein wichtiger Ort für Debatte, öffentliche Debatte und so weiter. Sie haben auch ein wirtschaftliches Interesse im Sinne von, und das hat nicht unbedingt mit diesem Vorschlag zu tun, aber generell, sie haben ein wirtschaftliches Interesse im Sinne der Nutzer. In Österreich zum Beispiel, also 5 von den 10 Politikern mit den meisten Fans auf Facebook sind Mitglieder der FPÖ, also der rechtsextremen Partei. Und diese Partei nutzt Facebook extrem gut. Sie posten, also auch der Chef Heinz-Christian Strache, er postet regelmäßig ja, Links auf Facebook, er beschimpft Journalisten und er weiß, wie er seine Fans auf Facebook provozieren kann. Und unter seinen Postings kommen ja hunderte von Kommentaren, ja hunderte von FPÖ-Fans. Und viele von, also nicht viele, aber definitiv einige von diesen Postings sind strafrechtlich relevant. Aber auf jeden Fall, ja, Politiker wie Heinz-Christian Strache, sie benutzen Facebook, daher sind sie für Facebook und andere Sozialnetzwerke auch wichtig, weil sie bringen ja viele Nutzer mit. Ja, was bedeutet das für die Sozialnetzwerke? Welches Interesse haben sie dann, Hassbotschaften einzudämmen? Das gibt auch übrigens für Twitter in der Türkei. Das Twitter ist die wichtigste Plattform für politische Debatte in der Türkei. Ist auch wirklich ein Ort, wo sehr, sehr viel Hass getrieben wird, auch gegen Journalisten. und sie haben dann nicht genug getan, das zu stoppen. Also das ist zweiseitig, dieses wirtschaftliche Interesse. Ja, und dann hier müssen wir auch überlegen, ja, wo sind dann die Konsequenzen für die Menschen, die Hasspostings schreiben? Wenn ich dann auf Facebook oder Twitter gehe, schreibe ein Hassposting, das wird nur gelöscht, das bringt für mich keinerlei Konsequenzen. Ich glaube, da müssen wir schon fragen. Naja, auf der anderen Seite ist es ja die Aufgabe des Staates, ja, den Rechtsstaat zu bewahren. Das bedeutet, Straftaten ja, dann zu bestrafen. Nicht einfach, dass private Konzerne diese Rolle übernehmen und das tun, sondern auch, ich glaube, wenn wir wollen, dass Menschen verstehen, dass etwas, was auf der Straße, wenn ich etwas auf der Straße sage, laut, wenn ich ein Politiker oder sonst jemand auf der Straße Hate Speech betreibe, das würde zu Konsequenzen führen. Das ist dann dasselbe auf dem Internet. Wenn wir wollen, dass Menschen das verstehen, dann sollte es ja auch Konsequenzen geben. Es sollte auch strafrechtliche Konsequenzen geben. Und mit diesem System, ja, würde das nicht, das wäre dann nicht der Fall, weil die Kommentare würden einfach gelöscht werden, ja, ohne dass ich als Privatperson unbedingt etwas daraus lerne, wenn ihr wollt. Also ich sehe das auch als Problem. Ja, also das können wir auch dann, ich glaube, besprechen, weil das ist wirklich ein aktuelles Beispiel und wir sehen, dass viele Regierungen wissen nicht genau, was sie tun sollen, wie wir das behandeln sollen, das Thema Hassrede online, aber es wird jetzt vieles Neues probiert und das ist, glaube ich, das wichtigste Beispiel im Moment. Ja, also ich glaube, ich werde langsam zu Ende kommen. Das sind nur Beispiele von, ja, die unterschiedlichen Definitionen, die soziale Netzwerke haben. Was ist Hate Speech? Weil, ja, wir werden sie jetzt bitten, vielleicht zu entscheiden, was Hate Speech ist und was nicht Hate Speech ist. Es gibt natürlich Überschneidungen, aber es gibt dann Unterschiede. Ja, das werde ich jetzt nicht näher eingehen, aber das ist, glaube ich, einfach mal interessant. Ja, Leseforen habe ich auch dann schon erwähnt. Für Medienhäuser, es gilt etwas Ähnliches hier als für soziale Netzwerke. Die Leseforen, wir wissen, das ist eine große Herausforderung für Medienhäuser, weil es gibt wieder diese Spannung zwischen, ja, zwischen wirtschaftlichem Interesse, ja, es kommen viele Menschen, also ich persönlich mache das nicht, ich gebe keine Kommentare ab in den Leserforen, das tun aber viele Menschen. Ja, also das ist auf der einen Seite eben dann wieder ein wichtiger Ort für Debatte, aber auch ein wichtiger finanzieller Faktor vielleicht für die Medienhäuser, weil viele Menschen kommen, sie sehen die Werbungen zum Beispiel. Also wie gehen Medienhäuser damit um? Was sind ihre Verantwortungen? Und das können wir dann auch besprechen. Hier ist ein Beispiel von dem Guardian und sie haben, ja, sie haben auch ihren eigenen Plan entwickelt, was sie da machen sollen, wenn zum Beispiel Artikel aufscheinen, die wahrscheinlich zu Problemen führen könnte in den Leserforen, werden die Kommentare einfach ausgeschaltet. Und es wird auch natürlich dann durchgehend moderiert. Ja, und dann einfach am Ende ein paar Wörter zu der medialen Berichterstattung über Hassrede. Ich werde hier nicht viel sagen, aber ich glaube, ein bisschen, ja, Medienkritik, was ist eigentlich berichtenswert? Es gibt diese Frage, ja, das habe ich auch oft gelesen in verschiedenen Zeitungen, dass, ja, jetzt kommt ein Artikel über etwas, was in einem kleinen Dorf gesagt wird, ein Bürgermeister hat das gesagt oder, keine Ahnung, auf jeden Fall eine relativ kleine Angelegenheit, die dann als wichtige Nachricht behandelt wird, kommt auf der ersten Seite der Zeitung zum Beispiel und gibt dann etwas Gewicht, das es nicht unbedingt hätte, ohne diese mediale Berichterstattung. Und das ist dann wirklich wichtig, weil wenn wir so viel Aufmerksamkeit auf diese Ereignisse, es wird immer Menschen mit Hass geben, es wird immer dieses Problem geben, aber wir müssen vorsichtig sein, nicht zu viel Gewicht dazu zu geben, weil das gibt dann am Ende ein verzerrtes Bild. Es gibt diesen Ereignissen, diesen Menschen mehr Wichtigkeit, als sie eigentlich haben oder eigentlich haben sollten. Und da glaube ich, das ist wirklich ein spannender Punkt. Und das hat natürlich damit auch zu tun, die Zeitungen, sie wollen ja die Leser natürlich lockern mit unglaublichen Geschichten von verrückten Menschen, die das oder das gesagt haben. Das bringt Leser, das ist für uns interessant, spannend für Leser, aber ich glaube auch langfristig gefährlich. Und ja, das ist auch hier die Legitimität der politischen Akteure, das ist quasi derselbe Punkt. Also wir müssen vorsichtig sein, es wird immer Randgruppen geben. Wir dürfen sie nicht zu viel Aufmerksamkeit geben. Also wir müssen immer, gibt es da wirklich eine Geschichte? Gibt es wirklich etwas, was wirklich berichtenswert ist? Gibt es da einen Trend? Dann könnte es schon, ja, das vielleicht dann wäre ein Grund, darüber zu berichten. Aber nicht nur, weil ja, eine Randgruppe mit sehr wenigen, mit nicht sehr vielen Fans etwas gesagt hat, bedeutet nicht zwingend, dass wir dann einen Artikel darüber schreiben müssen. Auf der anderen Seite, ja, das Lügenpresse-Phänomen. Wir wissen alle, ich glaube, was das ist. Und was ich hier sagen möchte, natürlich, das hat ein bisschen damit zu tun, eben mit dieser Krise, dass die Menschen, die Medien nicht, also zumindest die traditionellen Medien nichts mehr vertrauen und finden ja alternative Informationsquellen. Und da müssen wir schon vorsichtig sein, wenn wir über Hassrede und über journalistische Ethik sprechen, dass wir als Journalisten, wir müssen auch die schwierige Themen behandeln. Also wir müssen zum Beispiel, denken wir an die Debatte um Silvesternacht in Köln, wir müssen vorsichtig sein, Menschen nicht wegzutreiben. Wir sollten den Menschen keinen Grund geben, andere alternative Quellen zu finden, die ganz andere Ziele haben, würde ich sagen. Ich glaube, hier wichtig hier ist, nur anschließend zu sagen, ich glaube, hier ist es auch wichtig, transparent zu sein und den Menschen zu erklären, ja, was ist Journalismus? Im Sinne von Journalismus ist etwas natürlich Kritisches. Wir reden über die wichtigen Ereignisse in der Gesellschaft, was für die Menschen wichtig ist. Wir tun es aber mit Respekt den anderen gegenüber. Aber wir sollten uns nicht vor schwierigen Themen scheuen. Aber eben, wir tun es mit Respekt, weil das sind unsere Grundsätze. Das ist ein schwieriges Thema, ich werde nicht da näher eingehen, aber ich glaube, es ist auch wichtig, das mal erwähnt zu haben. Ja, und das ist von meiner Seite alles. Ich freue mich auf die Diskussion und ja, wie ihr seht, für uns ganz wichtig im Moment ist die Situation in der Türkei. Das erwähne ich immer, egal wo ich bin. Das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation dort. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, das irgendwie, ja, weiß nicht, online zu unterstützen, auf den sozialen Netzwerken, das wäre wirklich wunderbar. Es sind über 150 Journalisten in Haft dort, unter anderem ein Vorstandsmitglied unserer Organisation, der im Oktober letzten Jahres verhaftet wurde.